herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Matt spricht mit. Heute wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Und es freut mich ganz besonders, heute als Gast Susanne Scholl begrüßen zu dürfen. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Dankeschön. Wie immer am Beginn der Sendung, kurze Präsentation des Gastes. Susanne Scholl ist Journalistin, ist aber heute noch mehr Schriftstellerin und, wenn man so will, die Doyenne der Auslandskulturberichterstattung des Österreichischen Rundfunks gewesen. Ja? Von 1986 bis 2009. Stimmt ja. Das? Gut. Ja, bekannt wurde sie als eine der großen Osteuropa-Expertinnen. Sie hat ja auch Slawistik studiert, war dann lange Zeit ORF-Korrespondentin in Moskau. Ich habe das nachgelesen, hoffe es stimmt, 1991 bis 2009. Hat mit Paul Lendwey die Osteuropa-Redaktion im ORF aufgebaut.
Oh nein, das ist
das nicht,
Gottes Willen.
Habe ich gelesen.
Ich war ein paar Jahre in der Osteuropa-Redaktion, okay. Aber von aufgebaut ist keine Rede.
Aber Sie waren dort.
Ich war dort,
okay,
ja.
Gut.
Ich habe dort gearbeitet.
Jetzt aber zur Autorin und Schriftstellerin. Es gibt Sachbücher, wenn man so will, über Russland. Ich habe hier einige Titel, die möchte ich vielleicht kurz nennen. Russisches Tagebuch, Moskauer Küchengespräche. Dann aber auch Romane wie Elsas Großvater, Nataschas Winters in Erzählungen, Reise nach Karaganda, nur um einige zu nennen. Ja? Und wie gesagt, heute ist Susanne Scholl als Schriftstellerin tätig. Der letzte Roman war, glaube ich, Omas Bankraub.
Der ist ganz neu.
Ja, und Susanne Scholl ist auch eine engagierte Bürgerin, die seit Jahrzehnten gegen, ja, wenn man will, Stereotypen, Rassismus und Faschismus ankämpft. Und sie ist Gründungsmitglied der Gruppe Oma gegen Rechts, wo sie sich für Zivil- und Menschenrechte einsetzt. Hat auch zahlreiche Preise bekommen. Ich nenne nur einen, 2009 Journalistin des Jahres in der Kategorie Außenpolitik. Ja, Frau Scholl, Sie haben Slawistik studiert, sehr viel über Russland berichtet, wissen sehr viel über Russland, Bücher über Russland geschrieben. Ukraine-Krieg, lieben Sie Russland noch?
Absolut. Man muss immer unterscheiden zwischen der russischen Führung und den Eliten und den Menschen in Russland. Und dieser Krieg ist ein Krieg des Herrn Putin und seiner engsten Entourage und nicht der Menschen in Russland. Mhm. Also natürlich liebe ich Russland.
Der deutsche Bundeskanzler hat von einer Zeitenwende gesprochen. Wie sehen Sie das? Wie hat dieser oder wie wird dieser Ukraine-Krieg auch Europas Situation und das Verhältnis Europas zu Russland verändern?
Naja, zum Ersten haben wir plötzlich mitten in Europa Krieg, was wir seit den Jugoslawienkriegen nicht mehr hatten. Das ist immerhin schon gute 30 Jahre her. Zum Zweiten hatten natürlich die europäische politische Elite den Herrn Putin ordentlich falsch eingeschätzt. Mhm. Anders kann man das nicht sagen. Ich kann mich noch erinnern, also ich hatte von vornherein kein gutes Gefühl ihm gegenüber. Jetzt wissen wir, Gefühl ist in der Politik keine Kategorie.
Sie haben ihn auch persönlich kennengelernt.
Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Er ist unglaublich verklemmt. Er ist ein kleiner, verklemmter Mann. Ich werde sofort geprügelt werden, weil ich habe ja die These, dass kleine Männer nicht in die Politik sollen. Das darf man nicht sagen. Also da kriegt man sofort... Man wird des Body-Shamings beschuldigt.
Wenn Sie in der Politik waren, haben Sie immer Schaden angerichtet, die ganz Kleinen.
Also von Hitler über Stalin bis Tony Blair, das waren lauter Zwerge.
Und Dollfuss war auch klein.
Dollfuss war auch klein, Hitler war klein. Putin ist keine Ausnahme. Er hat sich seinerzeit, als er kurzfristig nicht Präsident sein konnte, weil er schon zwei Amtszeiten hinter sich hatte, einen noch kleineren ausgesucht als seinen Vertreter sozusagen im Präsidentenamt. Also gut, aber abgesehen davon, dass er klein und verklemmt ist, kommt er aus dem Geheimdienst. Und ich weiß, das klingt wie eine Banalität, aber der Geheimdienst erzieht seine Leute in einem gewissen Geist. Und diesen Geist hat er bei einer seiner ersten Rede, nachdem er Präsident geworden ist, sofort ganz deutlich festgelegt. Er hat damals gesagt, der Zerfall der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts und das ist bis heute sein Programm. Anders kann man das nicht sehen. Und ich glaube, dass die Europäer vor allem, aber einfach die ganze Welt einen großen Fehler gemacht hat, als sie ihm seine Behauptung geglaubt haben, dass er Russland geöffnet hat. Das stimmt einfach nicht. Er ist derjenige, der Russland wieder zugemacht hat. Er ist derjenige, der einfach nur die Spielregeln des Kalten Krieges beherrscht und daher dieses Spiel, mein Einflussbereich, dein Einflussbereich, lassen wollte. Und als das nicht funktioniert hat, war er auch bereit, einen Krieg zu beginnen.
Sie kennen Russland sehr gut, Sie kennen die Geschichte gut, Sie kennen die Literatur gut. Wenn Sie in die Zukunft blicken, wird Russland irgendwann Teil der EU sein oder wird es ein Vasall von China sein?
Ich glaube, weder das eine noch das andere. Also Russland als Teil der EU kann ich mir nicht vorstellen. Dazu ist Russland zu groß und außerdem ist Russland nur zu einem Teil Europa. Klar. Vasall Chinas, da spricht dagegen, dass die Russen sich, egal wo sie leben, auch wenn sie im asiatischen Teil leben, selbst als Europäer betrachten. Das heißt, sie werden immer irgendwo in der Mitte sein.
Halten Sie die Reaktion des Westens für gerechtfertigt? Oder haben Sie, also vor allem auch die militärische Unterstützung, oder haben Sie Verständnis für das Zögern Deutschlands und auch für das Manifest, Alice Schwarzer hat so unterschrieben, dass Gegenwaffenlieferungen sich ausspricht?
Nein, dafür habe ich null Verständnis. Das ist ein Krieg, den man führen muss. Es gibt leider Kriege und ich bin im Herzen absolut Pazifistin und bin gegen jede Art von Waffen. Aber es gibt Kriege, die leider geführt werden müssen und dieser Krieg gehört dazu. Und ich finde das Zögern ziemlich niederträchtig, weil Russland hat die Ukraine ohne jeden Vorwand, ohne jeden Grund überfallen. Und man kann nicht zulassen, dass Russland die Ukraine einfach vernichtet.
Sehen Sie zukünftig eine Chance auf Demokratie in Russland?
Durchaus. Ja. Durchaus, es gibt kein Land, in dem die Demokratie theoretisch keine Chance hat.
Sehen Sie die Demokratie insgesamt, wenn man sich die Weltlage anschaut und sich immer mehr totalitäre Regime ausdehnen, sehen Sie sie insgesamt als gefährdet an? Natürlich auch in Europa, Vormarsch der Rechten, aber gleichzeitig auch, wenn man die letzte Generation denkt, ja, die natürlich für Klimaschutz und gegen Global Warming eintritt, die aber auch so etwas hat wie eine Ablehnung der Mehrheitsdemokratie, nämlich durch Bürgerräte und Ähnliches mehr. Also wenn man sich das alles anschaut, sehen Sie die Demokratie in Gefahr?
Ich sehe die Demokratie in Gefahr, aber nicht durch die Jungen, die sich auflehnen gegen die alten Männer und Frauen, die ihre Zukunft kaputt machen.
Also
ich
das
sehe die
Demokratie
in völlig. Ja. Die haben völlig,
auch wenn es nicht ein Parlament, das legitimiert wird, entscheidet.
Das Parlament entscheidet im Moment ständig gegen die Jugend. Und das geht halt nicht, weil die sind die Zukunft. Die müssen mit dem Planeten leben, den wir ihnen hinterlassen. Die haben das Recht zu sagen, so wollen wir nicht.
Also das ist durchaus Partizipation im besten Sinne.
Natürlich, und die sagen ja auch nicht, dass sie keine Demokratie wollen. Die Vernünftigen unter ihnen wollen selbstverständlich Demokratie. Aber was wahr ist, ist, dass man ihnen nicht zuhört. Und dass man ihnen seit Jahren nicht zuhört und die und auch den Wissenschaftlern nicht zuhört. Und die Situation, was das betrifft, wird immer schlimmer. Aber ich sehe die Demokratie selbstverständlich in Gefahr. Und zwar, weil die alteingesessenen Parteien sich überhaupt nicht erneuern, überhaupt nicht entwickeln und daher immer in ihrem eigenen Saft kochen. Und weil es im Moment halt sehr viele Kräfte gibt, die gegen die Demokratie sind, ganz offen. Und ich meine, wir haben das in Österreich ganz offensichtlich. Leute, die sich hinstellen und andere Leute abqualifizieren als Menschen zweiter Klasse, Das kommt hierzulande, häufen sich die sogenannten Einzelfälle. Ja. Also da
also
sehe
Sie
ich die Demokratie
auch hier
durchaus
gefährdet. Ja?
Absolut. Mhm.
Sie waren in Tschetschenien, ich habe gelesen, Sie wurden dort sogar verhaftet.
Ja.
War das schon Ausdruck sozusagen dieses zunehmend autoritär werdenden Regimes und dieser Politik, die Sie angesprochen haben, nämlich eine Wiederherstellung der Sowjetunion, wie sie einmal war? Und wie gefährdet ist man als Journalist, wenn man in Russland berichtet? Wie war das für
also,
Sie?
Also wir waren nicht gefährdet. Ich meine, wir hatten, und das gilt für die westlichen Kollegen immer noch, ich hatte einen österreichischen Pass, ich konnte jederzeit ausreisen. Ich bin, als ich in Tschetschenien verhaftet worden bin, das war eine Frage von 6 Stunden, haben wir die Botschaft in Moskau alarmiert und dann wurde sofort heftig herumtelefoniert und nach 6 Stunden haben sie uns laufen lassen.
Wenn Sie Russin gewesen wären, wäre das nicht so gewesen.
Nein, und ich habe Kollegen... Ja. Also die Anna Politkovskaya, die ja dann in Moskau vor ihrem Wohnhaus erschossen worden ist, die hat man mal in Tschetschenien festgenommen. Der hat man also gedroht, ihre Kinder umzubringen, sie an die Wand zu stellen und so weiter. Mhm. Das haben sie sich bei uns nicht getraut und das trauen sie sich bei westlichen Journalisten insgesamt nicht. Aber natürlich hat sich die Situation jetzt massiv verschärft. Als ich nach Tschetschenien gefahren bin, war zwar schon Putin, aber man konnte noch hinfahren. Wir hatten sogar eine Art Genehmigung, die überhaupt nichts bewirkt hat. Aber wir hatten immerhin eine Genehmigung. Ja. Heutzutage herrscht in Russland so etwas Ähnliches wie ein Kriegsrecht. Auch wenn es nicht deklariert ist, weil man ja nicht einmal das Wort Krieg aussprechen darf. Das war in Tschetschenien übrigens auch schon so. Beim zweiten Tschetschenienkrieg hat der Putin erklärt, das ist eine antiterroristische Operation und das Wort Krieg durfte nicht erwähnt werden. Und in so einer Situation haben es Journalisten naturgemäß sehr viel schwerer.
Kann es sein, dass solche Morde ohne das Wissen des Regimes geschehen?
Nein, das glaube ich
also,
überhaupt
das
nicht.
Weiß ich das Regime.
Sicher, ich bin sicher, dass das Regime es vielleicht nicht angeordnet hat, aber sie haben es wohlwollend zur Kenntnis genommen. Als der Mord an der Anna Politkovskaya bekannt geworden ist, hat der Putin gesagt, na mein Gott, die kennt ja eh keiner. Also sozusagen, das ist ja eh nicht wichtig.
Ich komme jetzt ein bisschen zu Ihrer persönlichen Geschichte. Sie stammen aus einer jüdisch-österreichischen Familie. Eine assimilierte Familie habe ich nachgelesen, die Eltern haben sich, glaube ich, in England sogar kennengelernt, mussten fliehen.
Ja.
Mir hat Arik Brauer in einem Gespräch mal gesagt, Hitler hat mich zum Juden gemacht.
Ja.
Gilt es für Ihre Familie auch?
Ja, absolut. Ja? Mein Vater hat das sogar sein Leben lang irgendwie eigentlich verleugnet. Meine Eltern waren Kommunisten und mein Vater hat uns immer erklärt, wir haben keine Religion und wir sind Kommunisten und daher sind wir keine Juden. Und ich habe ihn dann gefragt, warum ich dann regelmäßig träume, dass man uns holen kommt.
Mhm. Sie haben ein Buch, glaube ich, geschrieben, auch über diese Familiengeschichte, Elsass.
Zwei.
Aber eins
das
ist Elsass Großväter.
Das erste ist Elsass Großväter. Das ist, ich habe einen Briefwechsel zwischen meinem Vater und meinem Großvater gefunden, nachdem mein Vater gestorben war. Der geht vom Tag der Emigration meines Vaters bis zum Tod meines Großvaters ein Jahr später auf der Flucht vor den Nazis. Und diesen Briefwechsel habe ich in einem Roman verarbeitet und habe aber die Briefe eigentlich, ich habe die Namen abgekürzt, aber ich habe diese Briefe im Original hineingestellt. Und das zweite Buch zu diesem Thema, da ging es um die Familie meiner Mutter, deren Eltern beide in Malitrostinec ermordet worden sind und deren einer Onkel mit seiner Familie Richtung Osten geflüchtet ist. Und geendet haben sie in einem Lager in Karaganda. Und meine Mutter hat mir da bei einer Reise, die wir nach England gemacht haben, die Geschichten von ihrer Familie erzählt, noch einmal. Und ich habe daraus eben diesen Roman Reisen nach Karaganda geschrieben.
Wie's, wie hat diese Geschichte, die Ermordung der Großeltern und die Migrationsgeschichte, Ihr Leben beeinflusst?
Sehr stark. Heute würde man ja nicht von Emigration sprechen, sondern von Flucht.
Von Flucht, ja.
Das hat mich sehr massiv beeinträchtigt. Ich habe schon erwähnt, ich habe als Kind sehr oft geträumt, und zwar bis spät in die 30er hinein, eigentlich bis ich meine eigenen Kinder bekommen habe, dass man uns holen kommt und dass ich meine Eltern und meine Tanten vor allem irgendwie in Sicherheit bringen
Also das
muss.
War das ganze Leben lang, auch bei den Eltern natürlich, war
ich
das präsent.
Ich habe das Trauma geerbt, meine Eltern sind damit natürlich anders umgegangen als ich. Meine Mutter hat immer wieder starke Depressionen gehabt. Mein Vater hat sich in seine Arbeit verbissen, mein Vater war Arzt und hat also wirklich sehr viel gearbeitet und war ein sehr guter Arzt und hat überhaupt kaum darüber gesprochen. Was ich über die Familie meines Vaters weiß, weiß ich aus diesen Briefen und interessanterweise von meiner Mutter, der er doch gewisse Dinge erzählt hat. Meine Mutter hat viel erzählt, aber natürlich sehr gefärbt, auch gerade durch das Trauma. Mhm. Und ich bin erst sehr viel später draufgekommen, dass das Trauma bewirkt hat, vor allem ein unglaubliches Schuldgefühl, dass man die Eltern nicht gerettet hat. Ja. Und das habe ich offensichtlich geerbt, deswegen habe ich das immer wieder geträumt.
Ja. Ihr Vater oder Ihre Eltern waren Kommunisten, beim Arzt ist es ja nicht sozusagen fast außergewöhnlich in jener Zeit. Wie sehr hat Sie das beeinflusst? Sie haben dann Slawistik studiert, großes Interesse für Osteuropa, hat damit nichts mehr zu tun gehabt.
Meine Eltern, also was damit zu tun hatte, war, es gab in Wien die berühmte Stumbastei, das war die sogenannte Kommunistenschule, wobei man dazu sagen muss, die eine Hälfte waren Kommunistenkinder, die waren alle in den Klassen, wo man Russisch als erste Fremdsprache gelernt hat. Aber die andere Hälfte waren zum Teil irrsinnige Nazikinder. Also wir haben ziemliche Auseinandersetzungen gehabt. Meine Eltern waren sehr kritische Kommunisten, sind auch 1968 nach dem Einmarsch in der Tschechoslowakei aus der Partei ausgetreten. Und das habe ich sehr stark miterlebt. Sehr beeindruckt hat mich, und das kommt jetzt erst so im Nachhinein wirklich so heraus, der Vietnamkrieg. Da waren meine Eltern sehr engagiert. Also wir hatten sogar, mein Vater war ja im Zentralkomitee, also wir haben sozusagen zur kommunistischen Aristokratie gehört. Das hat es tatsächlich gegeben. Und ich erinnere mich als Halbwüchsige, dass wir einmal eine vietnamesische Delegation bei uns zu Gast hatten. Und was ich mich vor allem erinnere, ist, meine Mutter war eine hervorragende Köchin und hat natürlich also unglaublich aufgekocht. Ja. Und unter anderem hat sie etwas gemacht, was sie heiß geliebt hat, nämlich sie hat Reis mit Ananasstückchen und Mandeln drin gemacht. Und die Vietnamesinnen sind verfallen, weil Reis kann man nicht mit Ananas machen. Ja. Es war furchtbar. Nein, aber die waren bei uns, das waren mehrere, es waren Frauen vor allem, es waren Südvietnamesinnen, es war eine Vietcong-Delegation und die Frauen waren sehr streng und sehr, also man hat ihnen angesehen, wo sie herkommen. Mehr habe ich nicht in Erinnerung, weil ich natürlich auch den Gesprächen nicht wirklich so gefolgt habe.
Die Frage ist, wie kamen Sie zum Journalismus dann?
Meine Eltern hatten Freunde, die bei der damaligen kommunistischen Zeitung der Volksstimme gearbeitet haben und die sehr gute Journalisten waren, nebenbei gesagt. Und das hat mich fasziniert. Also speziell eine Freundin meiner Eltern, mit denen waren wir auf Urlaub und die hat sehr viel erzählt drüber und ich war fasziniert. Dazu kommt, dass ich schon als Kind geschrieben habe. Also mich hat das immer gefreut. Und das Dritte war, dass ich heimlich den Wunsch hatte, Schauspielerin zu werden.
Oh,
Was ich aber dann, also irgendwie Aufnahmsprüfung ins Reinhardt-Seminar, und meine Mutter hat gedroht, sie wird mit mir lernen, und damit war die Geschichte erledigt. Also keine Aufnahmsprüfung. Mhm. Aber irgendwie, ich bin ja nicht gleich zum Fernsehen gekommen, sondern ich habe zunächst ich habe angefangen in der Osteuropa-Redaktion vom Landweil.
Ja.
War damals also völlig frisch gefangen und nein, Blödsinn, ich habe nicht beim Landwehr angefangen.
Ich habe
in der Kurzwelle angefangen.
Kurzwelle. Und vorher waren Sie, glaube ich, auch da mal Assistentin, da habe ich gelesen beim Manuel Lückbert.
Ich war die Assistentin vom damaligen, ja. Sind Sie, ich ja. bin wirklich schon alt.
Naja, ich habe sie ja nur aus den Quellen. Ja.
Ich vergesse schon mein eigenes Leben. Ich habe angefangen als Assistentin vom Lückbert.
Ja.
Der war damals der Osteuropa-Korrespondent von Le Monde
genau.
in Wien. Dann bin ich zur Kurzwelle. Dort habe ich so ein bisschen gelernt, Nachrichten schreiben, mhm. aber auch nicht wirklich, und ein bisschen Radio machen. Mhm. Und dort ist mir zum Beispiel Folgendes passiert, dass der ORF hatte damals die unsägliche Gewohnheit, zwei junge Redakteure auf einen vollen Posten aufzunehmen. Das hat aber bedeutet, das war so in 3 Jahren. Mhm. Und nach den 3 Jahren musste man einen behalten und einen rausschmeißen. Das war eine
ein wahnsinniger Stress, ein Konkurrenzkampf, nicht?
Furchtbar. Ja. Und bei mir war es so, der zweite war ein Mann. Und als die Entscheidung anstand, wurde mir von meinem damaligen Chef, der ein unglaublicher Macho war, also der sich über meine Kleider beschwert hat und so, und der hat dann zu mir gesagt,
das war
der Herr Macher.
Aha.
Nein, der Letwa war viel später
der
dort.
War später. Mhm.
Und dieser Herr hat damals zu mir gesagt, Sie sind ja so qualifiziert, Sie finden ja leicht einen anderen Job.
Also zu gut, um genommen zu werden.
Zu gut, um genommen zu werden. Daraufhin bin ich dann beim Lückbert gelandet. Ja.
Aber können Sie sich noch an Ihren ersten Bericht erinnern? Ihre erste Reportage?
Im Fernsehen, meinen Sie, in der Osteuropa-Redaktion. Ja. Ich glaube, ich habe am Anfang nur Blödsinn gemacht. Ein Freund von mir hat zu meinem 60. Geburtstag so einen Zusammenschnitt meiner ersten Berichte gemacht. Da habe ich gemacht einen Bericht über irgendwie neue Kleider für Bauern im Kuhstall. Und
okay.
Also vollkommen jenseitige Geschichten.
Da gehen wir zum vielleicht wichtigsten Bericht. Was war Ihr wichtigster Bericht aus Russland? Gibt es so einen, wo Sie auch stolz drauf sind, vielleicht nicht also gerade ein Scoop, aber wo Sie sehr früh dran waren und gesagt haben, da bringe ich was
stolz nicht. Bin ich auf einige Geschichten, wo ich wirklich Russland hergezeigt habe.
Ja.
Meine allerliebste Lieblingsgeschichte, da sind wir in ein Dorf gefahren, zu dem keine Straße geführt hat. Wir wurden mit einem Pferdewagen abgeholt, mussten unseren Bus an der Hauptstraße stehen lassen, weil wir nicht durchgekommen sind durch den Gatsch. Mhm. Und sind dann mit dem Pferdewagen in das Dorf gefahren, und dort waren nur Frauen. Und am Abend haben die zu trinken begonnen, Wodka, und zwar selbstgebrannten. Und meine zwei Männer, mein Kamerateam, haben gesagt, na, sie können nicht. Der eine hat gesagt, er hat Magenschmerzen, und der andere hat gesagt, er muss am nächsten Tag mit dem Auto fahren. Und bin ich übrig geblieben, und ich war so betrunken, dass ich in der Früh überhaupt nichts
Aber der Bericht wurde gut, trotzdem.
Der Bericht wurde sehr schön, weil das eben, das hat das gezeigt, was auf Russisch Glubinka heißt, nämlich das tiefe, ferne Russland. Das war gar nicht so weit von Moskau entfernt, das waren vielleicht 400 Kilometer. Aber es war wirklich, es gab in dem Dorf keine Straße. Sie hatten Elektrizität, die haben sie aber erst in den 60er Jahren gekriegt überhaupt. Und das Wasser haben sie immer noch aus den Dorfbrunnen geholt. Also eine unglaubliche Situation. Heute klingt das so idyllisch, in Wirklichkeit war es schrecklich.
Also pure Armut eigentlich. Ne?
Die Kinder sind alle weggezogen.
Ja.
Die wurden im Sommer, wurden die Enkelkinder sozusagen für die Ferien ins Dorf geschickt. Für die war das Abenteuer. Es war zum Teil auch wirklich wunderschön, weil man ist dort auf der Straße spazieren gegangen, und das war alles Gras. Also die Kühe haben geweidet, wo sie wollten, sind in den Wald verschwunden, dann musste man sie holen. Und Also es war schon idyllisch bis zum gewissen Grad, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, irgendwie 60 Jahre Sowjetherrschaft und es, sie leben wie zur tiefsten Zahnzeit.
Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Journalisten, eine gute Journalistin aus?
Neugier. Ich glaube, gute Journalisten müssen neugierig sein, müssen durchaus eine Haltung und eine Meinung haben, müssen aber versuchen, trotzdem alle Seiten einer Geschichte zu beleuchten.
Damit haben Sie eigentlich schon eine Frage beantwortet, weil heute wird ja stark diskutiert, auch um so die Frage des Gesinnungsjournalismus. Ja? Also wie sehr darf ein Journalist unter Umständen sogar aufgrund seiner Haltung die Wirklichkeit, sagen wir mal, ein bisschen verändern?
Nicht? Nein, das darf er natürlich nicht. Mhm. Er muss eine Haltung haben, sonst kann er ja überhaupt nichts.
Genau.
Also wenn man so daherkommt und jedem recht gibt, der einem was erzählt, kann man ja auch keine Geschichte machen.
Genau.
Aber natürlich muss man schon versuchen, beide Seiten zu sehen. Mhm. Nur es gibt halt auch Situationen, in der so klar ist, was ist, dass man das auch einfach sagen kann.
Sie waren jetzt doch so viele Jahre im Journalismus, auch im Fernsehen tätig. Es hat sich da vieles verändert, natürlich auch durch die Technologie, das muss man auch sagen. Aber vom Grunde her, ist die Vielfalt der Medien ist die wesentlich geringer geworden? Sehen Sie da große Probleme, unter Umständen auch in Richtung Manipulation, in Richtung Marktbeherrschung? Oder haben Sie das Gefühl, es hat sich sogar etwas geöffnet, weil wir ja im Internet auch durchaus positive Möglichkeit haben, Nachrichten zu transportieren?
Also zum einen muss ich sagen, eben die technischen Möglichkeiten sind sehr viel größer geworden. Und das ist ein Vorteil, muss man sagen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass der Versuch, Einfluss zu nehmen, im Zuge auch der politischen Entwicklung insgesamt natürlich massiv stärker geworden ist.
Auch beim Fernsehen?
Auch vor allem beim Fernsehen.
Wenn Sie jetzt Ihre Zeit
vor allem beim Fernsehen. Ja. Also wir hatten schon Leute, die sich beschwert haben, vor allem wenn Österreicher auf Besuch gekommen sind nach Moskau und dann ihrer Meinung nach nicht genügend vorgekommen sind, wurde sich sogar bis hinauf zum Generalintendanten beschwert. Mich hat das nie interessiert. Aber in der Innenpolitik, also man ist ja als Außenpolitik-Journalist in Österreich, hat man ja Narrenfreiheit, weil erst einmal kennt sich eh keiner aus, zweitens einmal interessiert es keinen, drittens einmal schauen alle nur auf die innenpolitische Berichterstattung. Insofern hatten wir es besser, aber natürlich hat es auch bei uns Versuche der Einflussnahme gegeben. Mir wurde zum Beispiel immer vorgeworfen, warum ich so negativ über Putins Russland berichte. Ja, das lassen wir jetzt so stehen. Aber der Nachteil der Vielfalt, nämlich der Nachteil vor allem der elektronischen Medien, ist, dass dort alles ungefiltert hineinringt, ganz wurscht was. Und dass keiner da ist, der das Ganze einordnet.
Sie haben ja 2017, glaube ich, waren Sie eine der ersten Mitglieder oder Mitgründerin der Plattform Omas gegen
erste
Rechts?
Erstes Mitglied.
Mitgründerin. Okay, erstes Mitglied. Also will Sie da nicht immer zur Gründerin machen. Ja. Aber und um was ging es Ihnen damals? Und vielleicht also, auch warum gerade mit Omas?
Also die Monika Salzer, die das gegründet hat, saß zu Hause nach dem Tod ihrer Mutter und hat Fotos durchgeschaut und hat Fotos ihrer Großmütter gefunden. Und das waren lauter sehr starke Frauen.
Ja.
Und zu dieser Zeit wurde gerade Herr Kurz und Co. mit dem Herrn Strache zusammen angelobt. Mhm. Und das war für sie dermaßen ärgerlich, dass sie eine Facebook-Gruppe gegründet hat mit dem Namen Omas gegen Rechts. Ich, die ja schon hier und da auf Facebook ist, habe das zufällig gesehen und habe gesagt, genau das ist es. Ich gehe da sofort dazu. Und dass wir so einen Erfolg hatten, hab ich persönlich überhaupt nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, ja, okay, wir werden da ein bisschen belächelt werden und das wird es dann sein. man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was wir für, also Omas ist ein negativ besetzter Begriff, gegen ist nicht gut und was ist rechts und ich habe dann immer gesagt, ja, wir können natürlich auch sagen, Frauen für den Frieden, das ist sehr attraktiv, das wird sicher jeden aus dem Bett holen. Also Omas gegen rechts hat zunächst einmal einen schwierigen Start gehabt, aber wir sind an dem Tag, wo diese Regierung angelobt wurde, kurz Strache, waren wir 10 Omas mit diesen depperten Hauben, die ich ja eigentlich nicht mag, die aber wirklich sehr gut sichtbar sind, und mit den Buttons, Omas gegen rechts, haben uns beim Landmann getroffen, um zum Heldenplatz zu gehen. Und am Weg dorthin, wir waren 10 Omas, also 10 mit den Mützen, haben uns schon die Journalisten belagert irgendwie.
Also Sie waren gleich präsent.
Wir waren sofort präsent, wir hatten sogar schon ein Lied. Und davor haben wir uns einmal so bei der Monika zu Hause getroffen und haben überlegt, was wir tun könnten. Und am Heldenplatz, wo sehr viele Junge waren, kamen diese Jungen zu uns und haben gesagt, ihr seid toll und schön und kann ich bitte einen Button für meine Oma haben? Gut. Jetzt muss ich noch was dazu erzählen. In der letzten Zeit bin ich mehrmals in der U-Bahn und im Bus und gestern zuletzt von einem Mann angesprochen worden, weil ich trage den Button immer am Mantel, der zu mir gesagt hat, toll, was Sie da haben.
Super, na, bitte.
5 Jahre.
Und doch ein wesentliches Thema damals schon war die Frage der Migration, nicht? Also die... wobei die Begriffe hier auch nicht so klar sind, Asyl, Migration, Einwanderung, aber so dieser ganze Flucht, dieser ganze Komplex sozusagen, und der ist ja heute noch ein ganz massives politisches Thema, wird auch ausgenutzt, populistisch verwertet. Wie sehen Sie hier die Entwicklung?
Ich sehe sie sehr negativ. Ja. Vor allem sehe ich eine wirklich unzulässige Begriffsverwirrung. Wir sprechen ständig über Migration. Ja. In Wirklichkeit geht es zum Teil um Migration und zum Teil um Flucht. Und dass wir die Flüchtlinge mit den Migranten vermischen und auf die Art sagen, die wollen eh alle, die brauchen eh alle, die können ruhig wieder zurückgehen, ist niederträchtig. Anders kann man das nicht sagen. Wir haben sehr viele unserer Mitglieder, sind Frauen, die sich engagiert haben in der Flüchtlingshilfe. Für mich ist das natürlich auch ein Thema, das mich sehr stark berührt, zumal ich ja auch in Tschetschenien erlebt habe, was mit den Tschetschenen passiert ist und was mit den tschetschenischen Flüchtlingen hier passiert, die ja alle kriminalisiert werden. Das sind lauter Kriminalfälle. Also dann kam der Brand in dem Flüchtlingslager auf Kreta. Weil was mich besonders aufregt, ist dieses Schlagwort von der Festung Europas und von dem, wir können nicht alle nehmen. Von alle ist sowieso keine Rede. Also die Mehrheit der Flüchtenden lebt in den Ländern rund um das Land, aus dem sie geflüchtet sind. Die wollen nicht alle nach Europa.
Also in Libanon, Türkei und
allen anderen. Dazu kommt, dass es unerträglich ist, diese Menschen alle zu kriminalisieren, zu sagen, das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge. Auch jemand, der vor dem Verhungern davonläuft, hat das Recht, aufgenommen zu werden. Was mich auch besonders empört, bei aller meiner Solidarität mit den Ukrainern, und ich kann das wirklich sagen, ich gehe einmal in der Woche dolmetschen für ukrainische Flüchtlinge. Was mich wirklich empört, ist, dass plötzlich die Ukrainer heißen Vertriebene und die anderen heißen Migranten, und der Begriff Migrant ist irgendwie negativ besetzt. Und ich finde es empörend, dass in Europa mit der Geschichte, die wir haben, und speziell in Österreich mit unserer Geschichte so mit Menschen auf der Flucht umgegangen wird, und dass wir die Menschen in den Lagern am Rand Europas einfach dahin vegetieren lassen. Und besonders empört habe ich mich, als das Lager in Moria in Griechenland auf Lesbos gebrannt hat. Und damals haben wir zusammen mit der Monika Salzer beschlossen, eine Mahnwache für die Menschen in den Lagern zu machen. Und diese Mahnwache machen wir jetzt seit über 2 Jahren. Je Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr vor dem Bundeskanzleramt, wenn Parlamentssitzung ist, das war, solange das Parlament noch am Heldenplatz war, mussten wir auf den Minoritenplatz ausweichen. Seitdem sind wir wieder nur am Ballhausplatz. Mhm. Und was wirklich schön ist, ist, dass wir unglaublich viel Zustimmung kriegen. Mhm. Es kommen Leute und bringen uns Kaffee oder bringen uns Schokolade. Es kommen Schulklassen, die uns fragen, warum wir da stehen, was wir machen. Wir haben immer wieder wechselnde Transparente. Jetzt haben wir gerade eins mit Häuser statt Zelte, weil wir uns so wahnsinnig aufgeregt haben über die Geschichte mit dem wir lassen Menschen im Winter in Zelten leben. Mhm. Also unmenschlich in einem Land wie Österreich, wo unter anderem Flüchtlingsunterkünfte leer stehen, weil wir so wenige haben.
Vielleicht ein bisschen eine polemische Frage. Halten Sie es für unmoralisch, dass eine Debatte geführt wird, die sozusagen unterscheidet zwischen Flucht und gezielt herbeigeführter Zuwanderung? Mit anderen Worten, es gibt Menschen, die brauchen uns, aber es gibt auch Menschen, die sozusagen Europa braucht. Das heißt, eine Politik, die darauf ausgerichtet ist, hochqualifizierte Kräfte nach Europa zu holen. Weil die Rechten lehnen ja beides ab.
Ich bin der Meinung, erst einmal brauchen wir natürlich. Wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen hochqualifizierte Zuwanderung. Interessanterweise haben wir immer wieder, wenn es die sogenannten Flüchtlingswellen gab, einen Ausdruck, den ich eigentlich ablehne, haben wir hochqualifizierte Leute mit Vorliebe wieder aus dem Land geschmissen oder weitergeschickt.
Weil die sind ja vor allem nach Kanada dann gegangen
oder Australien. Das gab die berühmte Geschichte, wo die Kanadier mal hierher geschrieben haben und gefragt haben, wieso wir keine Ärzte und Ingenieure und Lehrer brauchen, weil wir die alle weitergeschickt haben. Also das ist schon einmal einfach blöd.
Ja. Ja.
Das muss man sagen. Was noch blöder ist, ist, dass wir nicht bereit sind zu schauen, wer die Menschen sind, die flüchten. Und das sind zum Beispiel bei den Syrern, waren das zum Großteil Angehörige der Mittelschicht und durchaus hochgebildete Menschen.
Die hatten ja auch die Mittel, um überhaupt zu fliehen.
Ja, ja. Und das gilt ja für viele Flüchtende. Mhm. Das heißt, wir schauen überhaupt nicht, was für ein Potenzial da kommt, sondern wir sagen nur, wir sind wir und ja, keine Fremden.
Die Frage ist natürlich, wie legitim ist es überhaupt, hier eine Auswahl zu treffen? Weil wenn man das macht, sagt man ja, Analphabeten nein, aber Gebildete ja. Das wäre ja nicht unbedingt moralisch.
Das ist nicht moralisch und da muss man natürlich schon schauen, was die Fluchtgründe sind. Ja. Das passiert aber übrigens nicht. Das habe ich wirklich interessant gefunden, dass sogar die NGOs, die sich mit Flüchtenden beschäftigen, ganz selten wirklich fragen, was vor der Flucht war. Und ich habe, wie ich zurückgekommen bin und angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Allein zu Hause. Das ist ein Buch über Flüchtlinge in Österreich. Und ich habe immer die gleiche Erfahrung gemacht. Man hat mir gesagt, der hat die und die Probleme in Österreich und ob man da helfen kann, speziell bei den Tschetschenen, wäre ich immer noch gefragt, also was kann man da machen? Und dann frage ich, okay, wo kommt der her? Was ist seine Vorgeschichte? Warum musste er flüchten? Und dann gab es immer das große Fragezeichen. Keiner hat mit den Leuten über ihre Lebensgeschichte geredet. Und ich habe eben damals dieses Buch geschrieben, wo ich einfach versucht habe, die Geschichten vor der Flucht zu beschreiben. Ja. Weil das hier völlig, das interessiert keinen, aber das ist genau der Punkt.
Ihr Großvater Emil Scholl war ja auch Schriftsteller.
Ja.
Hat Sie das irgendwie auch motiviert, in diesem Bereich
hineinzugehen? Nein, eigentlich nicht. Also mein Vater hat sich immer sehr lustig gemacht über die schriftstellerische Tätigkeit seines Vaters. Er hat ihn überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe, wie ich erwachsen war, schon einen Teil seiner Bücher gelesen. Also die ich noch hatte und die ich noch finden konnte. Und er war viel besser, als mein Vater immer gesagt hat, aber ich habe eigentlich zu schreiben begonnen, da habe ich über meinen Großvater und seine schriftstellerische Tätigkeit noch überhaupt nicht
nachgedacht. Aber am Anfang waren es ja eher Sachbücher, nicht? Und dann geht es mehr in den Roman.
Ja,
Und dann natürlich die Frage, wie ist das Verhältnis von Fiktion und Realität in Ihren Büchern? Wie autobiografisch sind die Bücher?
Nein, autobiografisch
das nicht.
Nein, aber Sie haben natürlich mit realen Situationen zu tun. Wobei ich dazu sagen muss, ich schreibe auch Gedichte. Das wird überhaupt total ignoriert, weil eine Schriftstellerin kann nicht schreiben, das ist schon einmal klar. Und umso weniger kann eine Journalistin Gedichte schreiben. Die Realität ist immer da und ich beschreibe natürlich schon Situationen, die mir nahe sind. Also mein neues Buch heißt Omas Bankraub und da geht es um vier Frauen in meinem Alter ungefähr, die mit dem Geld nicht auskommen, weil sie, nachdem sie, es ist ein sehr lustiges Buch, muss ich sagen, aber es ist ein ernstes Thema, weil nachdem man sich wirklich 40 Jahre lang zerspragelt hat, kriegt man dann eine Pension, mit der man seinen Lebensstandard nicht mehr halten kann.
Ja.
Also
Sie raten auch älteren Menschen durchaus kämpferisch zu sein, nicht unbedingt in eine Bank einzubrechen, aber sich zu wehren.
Sie wissen der berühmte Spruch, wenn du wirklich reich werden willst, dann mach keinen Bankraub, sondern gründe eine Bank.
Ja. Ich habe noch Schlussfrage. Sie tragen auch heute Rot. Ich habe irgendwo gelesen, dass man sie nur in Rot antrifft. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Aber das hat nichts mit meiner politischen Haltung zu tun. Das ist irgendwie eine Farbe, die ich liebe und die, von der ich das Gefühl habe, dass sie mir irgendwie gut tut und dass sie mir Glück bringt und so. Ich wäre jetzt ganz esoterisch. Ich habe es einfach gern.
Frau Scholl, vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen,
sehr
meine
gerne.
Damen und Herren, danke fürs Zusehen und Zuhören.